C'est pas sûr.
Was ist passiert jetzt?
Das klingt ja wie ein Independent-Podcast.
Ja, yes, das klingt wie ein Garage-Podcast. Das ist ein Garage-Podcast.
Ja.
Entschuldigung. Im Moment läuft alles nicht so rund irgendwie. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es ist wieder soweit, ihr freut euch und wir uns auch wahnsinnig. Wer ist denn im Studio hier? Ich sehe hier links der Jim. Hallo Jim.
Hallo zusammen.
Und den Raul sehe ich auch mal hier, ja, um die Ecke.
Ja, hallo. Hallo, Stefan.
Genau. Ich bin heute nicht dran. Ich habe gar nichts vorbereitet.
Ich möchte übrigens mal schöne Grüße rausschicken. Und zwar an den Hank.
Oh, ja. Hank. Ja, das stimmt. Der ist auf einem Kurs. Ein Survival-Kurs.
Ich glaube, Quebec. Jamaika war das doch, dachte ich.
Ja, ja. Da wollte er, genau. Wollte er noch, ja. Ja. Da wollte er sich auf jeden Fall ausruhen und...
Ist das nötig?
Ja.
Nee, Hank wird auf jeden Fall wiederkommen.
Ja, da unten.
Der hängt wieder ab hier demnächst. Ja, ja. Ja, Raul, hättest du was jetzt? Ich habe nichts.
Ja, ich habe tatsächlich etwas. Und zwar habe ich dieses Mal länger überlegt, was kannst du denn mal für ein Thema machen? Ich habe ja schon viel angefasst und liegen lassen. da schwirrte mir schon seit längerem ein Name durch den Kopf, der für meine, ich sag mal, Musikprägung in den 80ern essentiell war. Ein ganz wichtiger Mann. Und zwar geht es um den DJ John Peel. Sagt euch der Name John Peel etwas?
Radio-DJ, BBC oder wo war's?
Genau, BBC, Radio One. Stefan?
Leider nicht.
Okay, dann super, dann haben wir ja eine tolle Mischung, um uns über diese sehr wichtige Persönlichkeit gut und vielleicht auch kontrovers unterhalten zu können. Da gibt es so einen Nebenaspekt, über den wir vielleicht auch mal kurz reden wollen. Und zwar John Peel. John Peel war ein englischer Radiomoderator, geboren 1939. Wir hatten
38 bei Alan Wheeler. Ja,
genau, Wahnsinn. ich glaube, Elvis ist 35 geboren, ne?
Ich, 34 oder 35.
Ja, genau. Ja. Also das heißt, auch die 30er Jahre, die in den 30er Jahren Geborenen hatten einen ganz wichtigen Einfluss auf die Rockmusik, so wie wir sie lieben. Das ist ja aber mein Nebensatz. Und zwar, also bis zu seinem Tod, er ist 2014 gestorben, dazu komme ich aber gleich noch, gilt er als einflussreicher Förderer von progressiven Musikstilen wie zum Beispiel Dub Reggae, Punkrock, Postpunk, elektronische Musik und eben auch die Independent-Musik, die er durch seine Sendung sehr geprägt hat. Und
letztlich sind die ganzen Stile, die du aufgezählt hast, ja alle Independent-Stränge, würde ich sagen.
Gut, das ist, ja, ja, es ist ein weites Feld. Er ich steige ein in das Jahr 1967, da bist du gerade, hast das Licht der Welt erblickt.
20 Jahre schon.
Ich war da ein Jahr alt. Im Frühjahr 67 ist er zu den Piratensendern gegangen, die ja damals eine ganz große Nummer waren. Sie hat sie nicht lange gegeben. Ich glaube, die Piraten, ich glaube, da gibt es auch einen Film drüber. Die Piratensender haben vor der Küste von Großbritannien aus gesendet.
Und wurden dann gejagt.
Gesetzgebung. Genau. Und da hatte er eine Sendung, die hieß The Perfumed Garden. Und hat sich dann dafür das Pseudonym John Peel angeeignet. Wie er jetzt von Geburt an hieß, das weiß ich nicht. Weißt du das?
Habe ich jetzt nicht auf der Pfanne.
Haben wir nicht auf der Pfanne.
Ich sag's gleich.
Als es dann mit den Piratensendern bergab ging, war sein Name aber schon so groß, dass tatsächlich die große BBC ihn unter Vertrag genommen hat und zum neu gegründeten Popsender BBC Radio One geholt hat. Und da hieß seine Sendung zunächst Top Gear. Und da hat er schon tatsächlich ohne Rücksicht auf Verluste seinen eigenen Musikgeschmack gefeiert und die Sachen gespielt, die er mochte.
Ich könnte den Namen jetzt sagen.
Ja.
Nach Einblick in meine 4 Millionen Unterlagenseiten. John Robert Parker Ravenscroft.
Ah.
Und ja, der wurde auch nicht von der Gesetzgebung, sondern von den Gesetzeshütern gejagt dann. Wie alle anderen, die Piratensender
mit sich drauf fahren. Mhm. Und Top Gear hieß, kennt man vielleicht, habe ich auch schon mal gehört. Und er hat dann in den darauffolgenden Jahren solche Musikbewegungen, habe ich eben schon erwähnt, Punk, Reggae, Hip-Hop hat er auch übers Radio verbreitet und hat sich frühzeitig schon einen sehr, sehr tollen Ruf in der Musikwelt geschaffen. Einer seiner Lieblingsbands übrigens, weißt du das, seine Lieblingsbands, mit der ich nie großartig was anfangen konnte, die waren, glaube ich, über 20 Mal bei ihm in der Sendung. Na, The Fall.
Ja, also die waren ja durch ihn, auch bei vielen Leuten, die ich kenne, extrem hoch im Kurs. Und auch bei allen Specs-Schreibern dieser Welt.
Die Kernpunkt seiner Sendung waren die berühmten Peel-Sessions. Und davon gibt es ungefähr um die 4000 Sessions, die er dann jeweils auch aufgezeichnet hat. Und es gibt,
du hast dich nicht verlesen?
4000, ja.
In der Fresse.
Und es gibt sogar, wenn man etwas recherchiert im Netz, findet man auch eine liebevoll gestaltete Seite, wo die ganzen Peel-Sessions aufgeführt sind. Und da hat er ohne aufwendige Produktion in kurzer Zeit, haben dann die Künstler, die Bands, ihre Stücke eingespielt. Und diese Peel-Sessions wurden später dann eben auch als Tonträger veröffentlicht. Die allererste Peel-Session fand statt am 21. September 1967 mit der Band Tomorrow, die man als Psychedelic-Rock-Fan vielleicht kennen könnte. Und in der zweiten Session gab es dann eine, weiß nicht, ob ihr die kennt, eine Band mit dem Namen Pink Floyd.
Ja, ist nichts geworden.
Ich kenne es nicht.
Ja, über The Fall, seine absolute Lieblingsband, habe ich schon gesprochen. Und um dann diese Sessions zu veröffentlichen, hat er dann 1986, also ein bisschen später dann, das Independent-Label Strange Fruit Records gegründet.
Raul, darf ich eine Frage stellen?
Ja, gerne.
Also wir sprechen über einen Radiomoderator.
Ja, genau.
Wie aus der BBC, so ein englischer, britischer Moderator.
Ja.
Wie seid ihr denn in Kontakt zu diesem Menschen oder zu der Musik gekommen, die er dann gespielt hat? Du meinst, er hat das für dich eine große Rolle gespielt.
Ganz recht.
Also, wie kam der Kontakt?
Komme ich gleich noch drauf. Habe mir was zu notiert. Er hatte einen seiner Leitsprüche, lautete eine Balance zwischen Stücken, von denen man weiß, dass die Leute sie mögen werden, und von Stücken, von denen man denkt, dass die Leute sie mögen werden. Gilt auch für unseren Podcast, oder?
Durchgehend.
Ja. Es ist ihm immer wieder gelungen, neue Talente und Musikrichtungen zu entdecken und bekannt zu machen und damit eben auch neue Trends auszulösen. Und wie gesagt, Independent-Bereich war er absolut wegweisend. Ich habe eben schon kurz angesprochen, im Alter von 65 Jahren starb er 2004 während eines Urlaubs an einem Herzinfarkt. Und im Jahre 2005 hat die BBC im Oktober den sogenannten ersten internationalen John Peel Day ausgerufen und seine Fans aufgefordert, an ihn zu denken. Es wurden auch in seinen Gedenken, ihn zu ehren, viele Veranstaltungen organisiert. Und jeden zweiten Donnerstag im Oktober wird es eben diesen John Peel Day geben. Warum im Oktober? Weil das seine letzte Sendung war, die am 14. Oktober 2004 vor seinem Tod ausgestrahlt worden ist. Der damalige Chef von der BBC, Andy Parfit, er hat Peel dann mit den folgenden Worten gewürdigt: Johns Einfluss hat die Entwicklung der Popmusik nahezu 4 Jahrzehnte lang überragt. Sein Beitrag zur modernen Musik und zur Musikkultur ist unermesslich. Und das kann ich genau so unterschreiben. Er hatte tatsächlich so etwas wie eine Lieblingssingle. Und der Gag daran ist, er hat 2001 in einem Interview gesagt, dass eine Textzeile von dieser Single, und zwar geht es hier um The Undertones und der Hit von ihnen, kann man sagen, Teenage Kicks. Eine Textzeile lautet: Teenage Dreams so hard to beat. Das soll auf seinem Grabstein stehen und das ist dann tatsächlich auch passiert. Diese Textzeile steht auf seinem Grabstein und ich denke mal, das ist Grund genug, dass wir diesen ersten Titel jetzt mal hören. Wir gehen also in Post-Punk, New Wave, ich glaube 79, 80 sind wir mit den Undertones. Ist
auch schon sehr punkig.
Am Anfang ihrer Karriere, genau. Und da hören wir jetzt gerne mal rein, Maestro.
Von Beginn an?
Ja, seine Lieblingssingle.
Ja, Fergal Sharkey hatte schon eine eigenwillige Stimme, würde ich sagen, oder?
Fergal Sharkey, so hieß der, genau. Ich habe die ganze Zeit überlegt, er hatte eine sehr eigenwillige Single. Ich weiß nicht, Undertones?
Keine Chance.
Die ihre Karriere ging auch nicht allzu lang, ne? Das war so Ende 70er, Anfang 80er, einer von diesen zahlreichen Bands aus England, die ganz gut waren. Judy Ocean, glaube ich, gibt es einen Titel, der mir sehr gut gefällt. Ansonsten habe ich sie nicht parat.
Also die ganze erste Platte von denen finde ich sehr gut. Mhm. Sharkeys Karriere später, Solo dann, boah, nicht mehr mein Schuh, der hat ja irgendwie ein paar Hits noch. Hm. Aber wirklich sehr eigenwillig und aber muss das immer aus dem Textkontext und dem, was sie dann in diesem kulturellen, was wir immer nicht so nachvollziehen können, wenn wir da nicht aufgewachsen sind, ist das schon sehr wichtig.
Hm, ja, also. Genau. Ja, Stefan hat mich eben gefragt, wie wir zu John Peel gekommen sind. Dazu komme ich gleich noch.
Genau, mir hat sich gesagt, ich kannte das nicht mehr, das ist sehr, sehr gut gefallen.
Ja?
Also,
okay.
Die Stimme war am Anfang ja ein bisschen
gewöhnungsbedürftig,
aber die passt doch ganz schön rein und schön,
auf jeden Fall. In die Zeit, genau. Ja, er hat nicht nur seine Lieblingssingle, sondern in einem Interview 1997 auch sein Lieblingsalbum genannt und jetzt wird es wirklich spannend. Das ist ein Album, das habe ich mir tatsächlich auch auf CD mal geholt, weil es so ein Album ist, bei dem du dann denkst, da, okay, da reden alle von, das ist ein Kultalbum, das musst du dir holen. Jim, du ahnst, worum es geht?
Ich kenne ein Reggae-Album, was er so gut fand, aber das wird es nicht
sein. Das ist es nicht. Es ist ein Album, was schon durch das Cover sehr stark auffällt. Da ist nämlich jemand zu sehen mit einem Fisch im Gesicht. Es ist aus dem Jahr 1969 und das ist Captain Beefheart's Shoutmass Replica.
Ja, sehr gut.
Kennst du
das? Ja gut, das? Also ja. Captain Beefheart ist ja, da müsste man eigentlich eine eigene Sendung über den machen, völlig cooler Künstler, auch eng verbandelt mit Frank Zappa, der auch eine Sendung verdient hätte.
Den kenne ich sogar.
Ja. Aber diese Platte selber ist eine sehr experimentelle Platte. Mhm. Der hat ja so eine schmirgelige Bluesstimme gehabt und hat auch sehr für jedermann gut anhörbare erste Alben gemacht. Diese Trout Mask Replica, wo übrigens auch Ecstasy eine Coverversion mal von einem Stück gemacht hat.
Ja. Jetzt haben wir endlich mal wieder Ecstasy.
Also Partridge fand den auch gut.
Ich hoffe, wir sind mit dem Thema durch.
Ja, das noch lange nicht. Also Andy Partridge auch Fan, gerade von der Platte. Mir gefallen die anderen Platten von denen komischerweise besser, aber es ist ein sehr, sehr spannendes Album, weil das für die Zeit auch total weit vorne ist.
Ja, es ist also für mich ein sehr schwieriges Album. Ich habe mir im Zusammenhang mit dieser Sendung nochmal angehört. Aber trotzdem, warum rede ich über dieses Album? Weil ich jetzt einen Titel aus diesem Album vorspiele und Stefan, wir werden jetzt Zeuge, ne? Also Jim und ich werden jetzt Zeuge, wie Stefan zum ersten Mal Captain Beefheart hört.
Nee, ich kenne seine also unverkennbare Stimme. Also, ich kenne ihn auch, das ist auch im Zusammenhang mit Frank Zappa. Doch, ich kenne ihn. Also,
Okay, gut.
Aber ich, also das wahrscheinlich nicht, also ich kenne eher die klassische Stück, also klassisch hat er nicht gespielt, aber auch schon abgefahren, aber
abgefahren,
ja. Schon, du meinst, Jim meint, das hier ist schon sehr, sehr experimentell.
Ja,
so.
Ja, es ist. Das ist eins, also
verschrobene Sounds.
Verschroben, ja. Das ist auch, das Stück, was wir jetzt hören, heißt Ella Guru aus dem Jahr 1969 und für mich eines der hörbarsten Stücke auf diesem
okay.
Album. Hören wir mal rein.
Okay.
Now here she come walking, looking like a zoo. Hi Ella Guru. She know all the colors that nature do. Hi Ella Guru. Hi yellow, hi red, hi blue, she blew. Hi Ella Guru. She do what she mean and she do what she do. Got something for me, got something for you. She show something.
Fantastisch.
Ja?
Ja, also ich finde es ein fantastisches Lied.
Du hast ja auch getanzt gerade.
Weil es ja so frech ist in der Zeit und also die Verbindung zu Zappa ist klar, Zappa eher, weiß nicht, Rock und Doo-Wop vor allen Dingen Einflüsse, hier ist ziemlich bluesig alles, aber sehr, sehr schräg, was der da rausdengelt und es gibt tatsächlich die Coverversion genau zu Ella Guru von XTC, ich meine auf der Orange and Lemons drauf. Ich meine ja.
Orange and Lemons übrigens, das ist das Album, was ich dir geschenkt habe.
Habe ich, ja.
Hast du da schon reingehört?
Ja, also die CD passt aber nicht.
Alles klar, ja. Ja, wir arbeiten dran. Also irre, vor allen Dingen, wenn man jetzt, das haben wir ja auch in deiner Folge, Jim, über Suicide versucht, man muss sich auch immer wieder in die Zeit hineindenken, ne? Wenn man das versuchen, das ist ja eines unserer großen Anliegen. Und wenn man diese Musik nimmt und denkt sich in das Jahr 1969 rein, wo, glaube ich, einer der oder die größte Band Creedence Clearwater Revival waren, ne? Und das dann, also am erfolgreichsten oder wie sie auch immer alle heißen mögen, oder auf Fleetwood Mac waren da auch sehr groß und dann so ein Album hören, dann kann man ungefähr erahnen, was das damals für, was der für Grenzen da mit dem, was er gemacht hat. Das ist ja eigentlich schon Independent-Musik. Ja, ne?
Unangepasstheit, unabhängig. Ja. Also independent, genau.
Ja.
Und das auch das Motto seit Zeitlebens von Zappa gewesen und von Beefheart auch. Zu Recht. Und von allen, die dann nachfolgten in der Punk- und sonst wo Bewegung. Also sehr, sehr spannend und ich finde es eigentlich wirklich, also man hört sich das jetzt nicht 10-mal hintereinander an vielleicht, aber ich finde es von den der Originalität auf jeden Fall herausragend.
Ja. Jeden Fall. Ja, und ich habe die ganze Zeit schon Stefan beobachtet. Er guckt mich etwas verhalten immer noch an, weil du wahrscheinlich noch nicht, du dich die ganze Zeit fragst, wieso reden wir jetzt über John Peel, ne? Weil das
ja, genau,
war jetzt alles
genau,
ganz
also
okay.
Ich muss auch sehen, ne? An den Hörbeispielen, also mir hat dieses Stück hier auch eigentlich ganz gut gefallen. Sich nicht so, du hast es ja vorgewarnt und wenn man die Musik kennt, klar, das kommt ja nicht, aber auch, es gibt heute im Bereich Spoken Words auch alles Mögliches, das könnte man auch durchgehen lassen, sag ich mal.
Aber das ist halt 50 Jahre vorher gewesen.
Ja, genau. Mhm. Ne? Also, es ist, wie gesagt, ich würde es auch nicht 50 Mal nacheinander hören, aber erstmal, es klingt. Also auf jeden Fall interessant und auch, also teilweise auch gar nicht so schlecht, finde ich auch. Also schon gedacht, es gibt eine Struktur,
ja,
es gibt Und auch die Aussprache ist sehr wichtig, also gefällt mir eigentlich ganz gut.
Ja, ja.
Ich weiß immer noch nicht, wie bist du dann zu John Peel gekommen?
It's coming, it's coming. Dann, ja,
genau,
ich komme jetzt Zuhörer dazu.
Ihnen können auch nicht mehr warten.
Ich wollte kurz noch ein paar, und jetzt mache ich mal, Jim, das, was du gerne machst, ein bisschen Name-Dropping machen so. Von Künstlern, die durch ihn groß geworden sind. Wir fangen an mit dem unvergleichen FX Twin, Mark Bolan, ein Mensch namens David Bowie, ob er den kennt, Elastica, The Clash, Cockney Rejects, The Cure, The Fall, FSK, eine der wenigen deutschen Bands, freiwillige Selbstkontrolle, die hat er geliebt. Kennt ihr die?
Ich habe die ganze Zeit vor, in einem nächsten Wave, einer Wave von mir, ein FSK, also von der ersten Platte zu spielen.
Was ist das für Musik?
Das würde man, Unkundige würden sagen, neue deutsche Welle, aber leider viel zu schlau dafür.
Okay.
Sehr, sehr guter früher Wave.
Mhm. Dann haben wir noch so Bands wie Joy Division, Half Man, Half Biscuit, Killing Joke, New Order, New Model Army, Nirvana, kennt ihr die? PJ Harvey, Pulp, Roxy Music, The Ruts, Sex Pistols, Tangerine Dream, Sugar Cubes, Björk, Rod Stewart, T-Rex, U2, The Undertones, Velvet Underground, Wedding Present, The Shins, Sisters of Mercy, die damals auch ganz groß waren. Dann noch so eine Band wie die White Stripes und last but not least auch die Black Keys. Ja, das sind alles Leute, die er gepusht hatten, die durch ihn bekannt geworden sind.
Und ein diese kleiner Liste Anteil davon.
Ist nur ein kleiner Anteil davon. Und Genesis sind, glaube ich, in den frühen 70ern bei ihm auch aufgetreten. Und ich denke, es ist sehr viel einfacher, eine Liste zu machen mit Künstlern aus dem Prog-Rock- und Indie-Bereich, die nicht bei ihm waren. Die ist definitiv sehr viel kürzer als die John Peel-Liste. So, und jetzt kommen wir zu der Frage, wie bin ich zu John Peel gekommen? Ich als jemand mit 14, 15, der kein Radio One von BBC gehört hat. Und zwar ganz einfach, weil ich mich für drei Künstler interessiert habe und dann im Plattenladen auf John Peel Sessions mit diesen Künstlern gestoßen bin und ich dachte, hä, John Peel, wer ist das denn? Und dieser Name tauchte danach immer wieder auf. Und die erste Band, bei denen das der Fall war, waren die Smith. Und zwar die John Peel Sessions von den Smiths nennt sich Hatful of Hollow. Das sind fast alles John Peel Aufnahmen, die da drauf sind. Und das ist ein absolut tolles Album, was sogar mein Lieblingsalbum von den Smiths ist. Und zwar möchte ich deswegen auch einen Titel von diesem Album spielen, nämlich das ganz wunderbare What Difference Does It Make?
Schönes Beispiel auch wieder für die Dominanz des Basses.
Ja, das stimmt, ja. Was man auch toll hört, diese direkt eingespielt, ne, unverfälscht im Studio aufgenommen, da sieht man, wie gut die Smiths damals waren.
Besserer Sound als auf ihren LPs.
Gut, darüber konnten wir ja, also das Originalstück auf der LP, ich glaube, auf ihrem Debüt ist alles ein bisschen glatter und perlender und so, aber das ist,
ich schon vor allen Dingen ein bisschen wasserarm alles.
Ja, das ist richtig. Jedenfalls, also mit diesem Album, durch dieses Album bin ich zum ersten Mal bewusst mit John Peel in Verbindung gekommen und seitdem war der Name bei mir gesetzt und dann gab es noch eine zweite Band, wo ich auch auf die John Peel Sessions gestoßen bin, die auch extrem prägend war für meine Jugend in den 80ern. Und zwar sind das Joy Division. Da gibt es auch ganz bekannte Peel Sessions. Und bevor ich lange um den heißen Brei herum rede, wir hören direkt von diesen John Peel Sessions von Joy Division das Stück Exercise One.
Wieder eine Musik, die ja es vorher so nicht gegeben hat eigentlich. Ne?
Ja, auch bevor, wieder sehr basslastig.
Auch ne? Das, ja.
Schöner Bass. Der New Order und Joy Division Bass gefällt Sound Bass und
sehr schön, ist auch ja.
Sehr, sehr, sehr gut. Der hat ja damit mit Chorus auf seinen Bass gelegt, ne? Und später bei New Order. Jedenfalls, ja. Für mich sehr prägend, Joy Division sehr prägend.
Von wann war das Stück?
Das war 1980.
Ja, okay. Mhm.
Das heißt, das heißt, du hast, ich meine, viele Leute in England haben seine Sendung live mitgenommen.
Genau.
Du hast über diese John Peel Sessions
genau.
Das.
Ich habe dann in Musikmagazinen über ihn gelesen. Es haben viele deutsche Radiosender oder auch international die John Peel Sessions, diese Radio BBC Radio One Sendungen übernommen und dann auch ausgestrahlt in Englisch ohne Untertitel sozusagen. Und er hat halt sich über diese Jahrzehnte einen weltweiten Ruf als der DJ, der neue Bands entdeckt, erarbeitet. Und wenn du irgendwo eine John Peel Session hattest, kannst du dir schon denken, dass das Aufmerksamkeit erregt.
Also er ist ja vor allen Dingen Musikvermittler gewesen und er ist aber auch hier viel gehört worden. Also ich habe ihn nicht gehört, ich habe die Sendung nicht gehört damals. Ich habe mir mal ein paar alte Sendungen, kann man online machen, kann man nochmal sich die Tracklists raussuchen oder womöglich kann man sie irgendwo auch noch anhören. Aber ich habe Freunde, die intensivst als schwerst verpflichtende Musiklektüre sich reingezogen haben. Und ja, das war mandatory, dass man das hört dann in der Musikszene. Ja. Und ja, der hat aber eben nicht durch seine Sendung per se eben nur überzeugt, sondern durch diese oft sehr interessanten Versionen oder auch anders aufgenommen und abgemischten Versionen bei diesen Peel Sessions eben ganz viel erreicht.
Und du meintest, kann man die auch als Vinyl kaufen, diese
John Peel? Ich habe ein paar John Peel Sessions, da steht ja als Vinyl zu Hause, das sind immer, ich glaube, EPs, ne? Genau. Nannte man das damals, mit 4, 5 Titeln auf dieser Seite. Und John Peel. Sehr wichtig, auch heutzutage gibt es noch viele, die sich auf ihn beziehen und wenn man so ein bisschen eben durch die Seiten scrollt, wer alles bei ihm war, ist das unfassbar.
Yes,
es ist unglaublich, wen er alles in die Sendung bekommen hat. Und bevor wir jetzt tatsächlich den letzten Titel spielen von einer auch von mir sehr heiß geliebten Band, deren Genialität er offensichtlich auch sehr frühzeitig erkannt hat, wollte ich an dieser Stelle noch kurz eine Kleinigkeit erwähnen, auf die man, wenn man über John Peel spricht, doch auch reden sollte. Und zwar, wir haben in unserer Vorbesprechung für die Sendung das angesprochen, wie gehen wir damit um und wir haben uns entschieden, darüber zu sprechen oder ich habe mich entschieden.
Ja, und trotzdem die Sendung zu machen, ja.
Trotzdem die Sendung zu machen und zwar, nach seinem Tod, wie gesagt, die ganze Musikwelt war traurig. Die BBC war
2004 meintest du, ne?
2004. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ging's, war die BBC dann auch dabei, neue Verwaltungsgebäude zu bauen. Und die wollten einen kompletten Flügel dann nach John Peel nennen. Und dann kamen irgendwie Vorwürfe laut, dass er eben auch des sexuellen Missbrauchs, die er wohl in den wilden 60er Jahren laut eigenen Angaben auch gemacht hat, indem er sich mit Frauen oder sehr viel mehr Mädchen eingelassen hat, die deutlich unter 18 waren, was er wohl auch wusste. Ich glaube, er hat gesagt, er hat sich nicht von jedem immer seine ID-Card zeigen lassen. Das hat seinen Ruf etwas beschädigt im Nachhinein. Ich muss gestehen, als ich mir gesagt habe, mach über John Peel was, das wusste ich nicht. War auch etwas überrascht, habe mich aber dann trotzdem entschieden, darüber hier zu sprechen, weil das ist ein Thema, was sehr weit gefächert ist. Künstlern, Stichwort im Moment, aktuell eine Diskussion, Till Lindemann. Wir haben eben über Jimmy Savile gesprochen, auch ein BBC-Moderator, der absolute Schweinereien gemacht hat, muss man ganz ehrlich sagen. Dem hat man nach seinem Tod ein Denkmal gebaut und hat es dann wieder abgerissen, weil das, was da zutage kam, ein so unglaubliche Schweinerei war, dass das
nicht jeden Rahmen gesprengt hat.
Jeden Rahmen gesprengt hat. Deswegen wollte ich das hier in dem Zusammenhang auch erwähnen, wie man oder wir auch mit anderen Künstlern damit umgehen in unserem Podcast. Das ist durchaus eine eigene Folge wert, ne, über die man mal sprechen könnte. Du hattest eben das Beispiel Michael Jackson genannt.
Ne, genau, ja, ja, es ist ja immer schwierig. Ne? Ich meine, die Geschichte von dem Mensch ist klar, man muss schon überlegen, aber gut, in dem Fall, es ist nicht so eindeutig. Es ist immer schwierig, wenn das sehr spät kommt. Ja. Und ich meine, gut, wir sind differenzierte Menschen. Wir können schon auch, wir machen ihn nicht zum Held. Nichtsdestotrotz ist es schon erwähnenswert, was dieser Mensch an Möglichkeiten eröffnet hat für Bands und für die Musik.
Ja.
Ne?
Ja, ganz wichtig. Und es ist ja auch wichtig, dass schwenken wir den Blick in die allgemeine Kunst oder vor allen Dingen die filmschaffenden Welt. So Begriffe wie Casting Couch, die man aus den 20er, 30er noch lächelnd entgegengenommen hat, da ist es einfach zwingend erforderlich, dass das mal anders diskutiert wird. Oder auch, wenn Schauspielerinnen darüber berichten, dass wenn am Filmset, also da meine ich jetzt gar nicht die Geschichte mit unserem Till, sondern ich meine das allgemein, wenn Schauspielerinnen sagen, wenn Frauen angegangen werden, dann gab es ganz lange überhaupt niemanden, der da überhaupt mal eingeschritten ist. Ja, also das kann doch nicht sein, da muss man sicherlich auch mal umdenken und da muss die ganze Machtposition mal hinterfragt werden, die manche Leute ausnutzen. Und wir haben ja nun verurteilt in den USA und es sollte eigentlich klar sein, inwieweit jetzt Peel wiederum, den kannst du nicht mit Savile vergleichen, aber ich will das jetzt auch nicht bagatellisieren. Peel, ich habe das persönlich bisher, habe ich mich darüber nicht informiert, wie das bei ihm war, aber die Leichtfertigkeit der 60er, das muss man auch nicht alles entschuldigen.
Ja, ganz recht. Wunderbares Schlusswort. Deswegen reden wir jetzt wieder über gute Musik. Eine der Bands, die mir auch extrem wichtig ist, die ersten beiden Alben stehen in meinem Olymp, Independent Olymp im Wohnzimmer. Das ist ganz klein.
Kenne ich, ich wachse mal
öfter bei dir. Hat er die Band, bevor sie richtig fett geworden sind, auch zu sich eingeladen, die Pixies.
Okay.
Und mit einem Titel von den John Peel Sessions der Pixies möchte ich mich verabschieden und zwar mit Tame.
Okay.
Also später auf Doolittle erschien, ihrem zweiten Album.
Das ist der Rausschmeißer sozusagen?
Das ist der Rausschmeißer.
Okay.
Ich hoffe, ich habe Interesse geweckt.
Sehr. Also mich hat das sehr interessiert. Ich würde mich auf jeden Fall nochmal diese. Also vor allem, was ich interessant fand, war dass die Songs teilweise, so wie ihr das berichtet habt, anders abgemischt wurden, dass er vielleicht bestimmte Elemente von den Songs stärker in den Vordergrund gestellt hat, die doch vielleicht auch die eine oder andere Zuhörer doch besser gefallen haben.
Ja. Ich habe früher immer gedacht, der Sound wäre bei denen schlechter. Ich habe kaum Peel Sessions. Die haben ja auch immer so ein eigentümliches, also in den frühen Zeiten, so ein eigentümliches Design gehabt, wo dann irgend so ein Rahmen war und da drinnen gab es dann so ganz klein geschrieben viele tausend, also übertrieben jetzt, hunderte von Gruppen, die dann da gelistet waren und dann eben oben dieser Peel Session Slogan. Aber ich bin sehr erfreut, da muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen tätig werden. Also diese Smith-Version, die fand ich schon mal gleich besser als vom Album.
Okay. Raul, vielen Dank dafür.
Ja, Gerne.
Vielen Dank.
Danke. Wir liebe Zuhörerinnen und die paar Zuhörer, die dazu noch kommen.
Ja.
Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Genau.
Ja, und jetzt kommen nochmal die Pixies.
Die kommen auf jeden Fall, mach dir keine Sorge. Ich habe die schon hier unter dem Ärmel.
Ja,
wir sagen genau, alles Gute, vielleicht ein bisschen Urlaub oder auch durcharbeiten und erst im Skifahren, im Weihnachten, keine Ahnung, was ihr vorhabt. Auf jeden Fall, wir sind immer bei euch und wir sind fleißig. Wir machen gar keinen Urlaub.
Nein.
Wir haben auch gar kein Geld dafür. Tschüss.
Ciao.
Hunde haben Humor.
Das sagt Sängerin, Moderatorin, Model und Influencerin Steffi Landerer, besser bekannt als Steffi Mettel. Und die hat auch Humor. Und das weist sie in der neuen Iswas-Dog-Folge nach, wenn sie über ihre persönlichen Hundstage mit ihrer Hündin Sheila spricht. Und sie gibt zusätzlich Tipps für ein langes Hundeleben. Also hört unbedingt rein in die neue Folge von Iswas-Dog. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.